Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden.
Hand aufs Herz, wie viele Stunden schläfst du, Slaven?
Das werden wir bald erfahren. Gib mir ein paar Sekunden. Ich tracke nämlich meinen Schlaf und bin selber immer wieder überrascht. Ha, schau. Also letzte Nacht habe ich 8 Stunden und 45 Minuten im Bett verbracht. Davon habe ich 7 Stunden und 42 Minuten geschlafen, also eine Stunde mehr Zeit.
Aha.
Also, das ist gut. Ein bisschen mehr, also 7 Stunden und 42 Minuten. Ich schaue noch schnell, wie das auf... Okay, jetzt Juni. Okay, im Juni habe ich 7 Stunden 35 Minuten geschlafen. Das ist eigentlich gar kein Schlechter.
Und im Winter?
Im Winter... Ja, sind es 7 Stunden 22 Minuten. Okay. Also ja, meinem Körper ist es fast der Winter oder Sommer, die Heizung ist mir an. Ja, aber ich würde sagen, ich habe einen guten Schlaf, oder?
Absolut, ja. Also wenn es um Langlebigkeit geht, dann ist Schlaf eigentlich ganz schön wichtig und ich finde, deshalb sollten wir uns das heute ein bisschen genauer anschauen.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist eines der Themen, die oft übersprungen werden, weil wir auch wenig dazu sagen können, weil der Bereich des Schlafs ist... Manche würden behaupten, gut erforscht, aber eigentlich, wenn wir uns wirklich die Datenlage anschauen, es gibt so viele Sachen, die wir über den Schlaf noch nicht wissen. Und genau das, was wir jetzt besprochen haben, nämlich wie lange schläft die Person, ist nicht immer ausschlaggebend über die Qualität des Schlafs beziehungsweise die Wichtigkeit für die Biologie.
Absolut, absolut. Und es gibt auch Geschlechterunterschiede, aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Basics, oder? Also
Also grundsätzlich, wenn wir uns den Schlaf anschauen, gibt es 3 Phasen des Schlafes, also den leichten Schlaf, den tiefen Schlaf und dann noch den sogenannten REM-Schlaf,
genau.
Also Rapid Eye Movement, also das ist die Abkürzung dafür, Rapid Eye Movement, deswegen, weil in dieser Schlafphase ist unser Körper wie in einem leichten Schlaf, also schaut so aus, als ob wir gleich aufwachen würden, aber unser Gehirn ist im Tiefschlaf. Und da bewegen sich dann unsere Augen sehr, sehr, sehr schnell. Und daher auch, also diese schnellen Bewegungen mit den Augen, obwohl wir eigentlich schlafenden Augen zu sind, kann man diese Bewegungen gut tracken. Daher kommt der Name von dieser Schlafphase. Und wie wichtig diese REM-Schlafphase ist, sagt auch die Tatsache, dass es eigentlich eine Zweiteilung in der Schlafphysiologie gibt, der REM-Schlaf und dann
REM-Schlaf.
Ja. Also alles andere wird in die andere Box reingetan, wobei wir werden auch dazu kommen, auch im Nicht-REM-Schlaf gibt es Unterschiede zwischen den leichten und tiefen Schlaf.
Genau, da gibt es auch 3 Schlafphasen.
Genau.
Und was ich so spannend finde, ist, dass in diesen zwei unterschiedlichen Schlafphasen unterschiedliche Dinge passieren. Und wie du weißt, in der Non-REM-Phase haben wir die Zellreparatur.
Genau so ist es.
Wo unsere Zellen repariert werden und Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und in der REM-Phase, die ist eher so fürs Verarbeiten von den emotionalen Geschichten, oder?
Genau, also beziehungsweise da wird dann das Gedächtnis wieder umsortiert. Also wenn man ein bisschen was mit dem Computer zu tun hat, also dann läuft so etwas wie die Defragmentierung der Festplatte ab. Also da werden dann die Lücken gefüllt, alles schön sortiert, damit möglichst viel in das Gehirn reinpasst. Das passiert in der REM-Phase. Aber die Non-REM-Phase ist eigentlich super spannend aus der Zellphysiologie-Perspektive, weil gerade, was du gesagt hast, das Zellreparaturmechanismen laufen ab. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, die diese Zellreparaturmechanismen auch ankurbeln. Und das Spannende ist, also wenn du ein kleines Kind bist, brauchst du diesen Non-REM-Schlaf so sehr. Also die kleinen Kinder schlafen sehr viel und verbringen auch viel Zeit in dieser Phase, damit deren Körper, deren Gehirn sich weiterentwickeln kann, also diesen Wachstumshormonschub bekommen. Es ist auch super wichtig, gerade bei Trainings, bei den Athleten. Also genau diese Phase, also Tiefschlaf, ist eigentlich das, was für die Regeneration sorgt, Verarbeitung von Gelernten, auch bei Studenten, Schülern. Ist diese Phase essentiell. Aber auch in dieser zweiten Phase im REM, da wird dann die emotionale Stabilität erreicht, die Leistungsfähigkeit, genau, durch dieses Aussortieren, Vergessen und Lernen. Das sind alles Prozesse, die essentiell sind für die Entwicklung eines gesunden Gehirns.
Absolut. Und ich finde es auch ganz interessant. Also das ist auch oft der Grund, warum wir zum Beispiel gereizt sind, wenn wir wenig schlafen, weil wir emotional dann auch ein bisschen instabiler sind.
Genau, und wenn du dir zum Beispiel
Grund dafür.
Genau, also wenn du dir zum Beispiel auch Personen anschaust, die einen kurzen Schlaf haben, also das habe ich auch immer wieder, in der Nacht, in der ich 14 Stunden lang schlafe, eine Nacht, in der ich 4 Stunden lang schlafe, also die 14 Stunden nicht. Da ist meine Biologie doch etwas anders. Ja. Also nach 4 Stunden sehe ich in meinen Daten, in meinen Messungen des Schlafrhythmus, sehe ich, dass ich kaum eine REM-Phase erlebe in der Nacht. Bei einem kurzen Schlaf kommt man eigentlich kaum noch in die REM-Phase. Also die ist sehr verkürzt, disproportional, genau, zu den anderen Schlafphasen. Und am nächsten Tag ist man reizbar, hat Stimmungsschwankungen, also normale, keine pathologischen. Und das liegt auch daran, dass wir diese Erholung in der Nacht nicht erleben. Und es ist auch spannend zu schauen, wie wir schlafen, nämlich wir schlafen in Phasen. Diese Phasen dauern meistens um die 90 Minuten, wobei die 90 Minuten sind echte 90 oder 110 Minuten am Anfang der Nacht. Und je später es in der Nacht wird oder je früher in der Früh, umso kürzer werden diese 90 Minuten.
Und qualitativ schlechter, weil wir dann Überlappungen haben mit den Hormonen, die uns sozusagen pushen am Morgen,
genau,
wie Cortisol oder Adrenalin.
Genau, dazu
Testosteron kommen
wir
Mann.
Dazu kommen wir noch, aber wenn wir zum Beispiel diese Phasen ansehen, dann sehen wir eigentlich Abwechslung von leichten und Tiefschlaf und dann eine Phase vom REM-Schlaf, die dann getriggert wird. Und das dauert ungefähr 90 Minuten. Und in den ersten 2, maximal 3 Phasen ist die Erholung des Körpers am stärksten, also durch diesen tiefen Fall in den REM-Schlaf. Und dann die weiteren Zyklen, die wir dann in der Nacht erleben, sind nicht mehr so sehr erholend. Also deswegen schaut man es manche Menschen auch schon in 4, 5 Stunden die Leistungsspitzen oder zumindest hohe Leistung im Laufe des Tages zu erleben. Die anderen brauchen schon ihre 7, 8 oder sogar 9 Stunden, weil sie einfach einen anderen Schlafrhythmus haben, andere Biologie, andere hormonelle Zustände, beziehungsweise auch das, was sie am Tag davor oder in der Zeit davor erlebt haben. Aber diese ersten Phasen sind das Wichtige und gerade dieser Fall in den REM-Schlaf, wenn der einem entzogen wird, und das können wir zum Beispiel oft sehen, wenn wir zu sehr müde sind oder zum Beispiel viel Alkohol konsumiert haben am Abend davor, dann verkürzt sich automatisch dieser REM-Schlaf.
Richtig.
Bei uns vielleicht nur noch 8 oder 10%.
Und auch der Non-REM-Schlaf, weil es ist so, wir haben ja auch eine innere Uhr, einen zirkadianen Rhythmus. Und das ist jetzt so, also das ist eigentlich so wie eine Live-Show. Das ist, die geht um 22 Uhr los, das ist die ideale Schlafenszeit. Dann durchleben wir einige Zyklen Non-REM-Schlaf, REM-Schlaf. Genau. Und irgendwann wird, also gegen, weiß nicht, 5 Uhr, 6 Uhr Sonnenaufgang, beginnt unser Körper wieder Hormone auszuschütten, die uns vorbereiten auf den Tag,
genau,
pushen.
Und 2 spannende Hormone in diesem Zusammenhang sind nämlich Melatonin.
Genau, der Schlafhormon.
Ja. Kannst du was zu Melatonin erzählen?
Ja, also das Melatonin, das ist so, wir schütten automatisch Melatonin aus, wenn es spät wird, wenn es dunkler wird. Und es ist einerseits das Schlafhormon, andererseits ganz interessant, weil wir letzte Folge über Fruchtbarkeit gesprochen haben. Es ist genauso in den Eizellen, in den Follikeln der Frauen enthalten, in der Flüssigkeit, was wiederum zur Fruchtbarkeit gehört, aber finde ich ganz spannend. Und naja, das Melatonin, Schlafhormon, wird ausgeschüttet am Abend und irgendwann, Moment mal, da fällt mir noch ein, wir haben gar nicht über den Schlafdruck gesprochen, der auch damit zusammenhängt. Vielleicht gehe ich da ganz kurz noch drauf ein, weil es ist so, wir produzieren Energie durch ATP. Als Nebenprodukt entsteht Adenosin. Und dieses Adenosin bewirkt den sogenannten Schlafdruck. Das heißt, unser Körper merkt irgendwann einmal, hat er so viel Adenosin in unserem Körper, dass er müde wird, dass er gewisse Hormone, unter anderem auch Melatonin, ausschüttet. Und dann werden wir müde und gehen schlafen. Das ist der sogenannte Schlafdruck.
Die vielleicht ein bisschen mehr über die Zellphysiologie wissen, werden dann sofort dieses Adenosin im ATP, also nämlich Adenosintriphosphat, ist das Molekül, das überall erwähnte ATP, also eigentlich Energie in chemischer Form. Wenn irgendwas in der Zelle passiert, Zucker abgebaut wird, Fett abgebaut wird, was auch immer, dann wird dieses ATP produziert als Energiespeicher oder Energieform Energie in chemischer Form, das dann die Energie anderen chemischen Reaktionen in der Zelle zur Verfügung.
Richtig, genau.
Und wenn dieses Molekül, dieses Adenosintriphosphat, also Adenosin ist das eine Molekül und dann gibt's drei Phosphorgruppen, also drei Phosphate daran, wenn dieses dann aufgebraucht wird, also wenn diese Wechselwirkung zwischen dem Phosphat und dem Adenosinmolekül gebrochen wird, dann wird extrem viel Energie freigesetzt. Also das ist nicht so hoch wie in einem Nuklearreaktor oder so. Ähnlich kann man sich vorstellen. Moleküle brechen, setzen Energie frei. Und wenn alle drei Phosphate von dem Adenosin getrennt werden, dann entsteht dieses Adenosin. Also es ist Abfallprodukt des Energiestoffwechsels. Also alle Prozesse in unserem Körper brauchen ATP, produzieren dieses Adenosin am Ende des Tages. Und wenn wir was Gescheites getan haben an dem Tag, dann gibt es genug Adenosin, dass wir schläfrig werden.
Genau.
Ja. Dann wird Melatonin ausgeschüttet.
Genau. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe vorhin, aber es ist ein starkes Antioxidant, auch das Melatonin. Ja.
Aber spannend ist, also Melatonin gibt es mittlerweile auch als Nahrungsergänzungsmittel, das man auch zur Unterstützung des Schlafes nehmen kann. Also gerade in den USA ist es ein riesengroßes Produkt, also das kann man drüben überall in jedem Supermarkt kaufen und sogar eine richtig hohe Dosis.
Ja.
Viele Leute nehmen es gerade bei den längeren Flugreisen, um Jetlag zu verhindern oder sich aus dem Jetlag rauszureißen, beziehungsweise in den richtigen Schlafrhythmus reinzukommen. Das, was wir allerdings immer öfter in der Praxis sehen, ist nämlich langfristige Einnahme von Melatonin als Nahrungsergänzungsmittel sogar zur Senkung der körpereigenen Produktion von Melatonin führen kann.
Ja.
Also unser Körper verlässt sich dann auf unsere Gewohnheit, Kapseln zu schlucken, produziert selber diese Hormone auch nicht mehr oder deutlich weniger. Und dann haben wir fast ein suchtähnliches Verhalten, nämlich unser Körper kann nicht mehr selber produzieren. Mhm. Und wir sind von den Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln in dem Fall abhängig. Und Melatonin hat noch so viele andere Rollen bis auf den Schlaf, also neben dem Schlaf im Körper, dass es eigentlich immer besser ist, man nutzt diese Produkte nicht viel zu lange. Ein anderes spannendes Hormon, das auch mit dem Schlaf zu tun hat, ist nämlich Cortisol. Cortisol kennen wir aus der Stressmedizin oder wenn es um Stress geht, also das berühmte Stresshormon, also ist mittlerweile in jeder Zeitung, in jedem Lifestyle und Wellbeing-Magazin sicher mal erwähnt worden, gleich wie die freien Radikale. Und Cortisol per se ist eigentlich nichts Schlechtes in unserem Körper. Cortisol ist ein Hormon, ein Steroidhormon, das in unserem Körper dafür zuständig ist, wenn eine stressvolle Situation entsteht, wenn irgendwo eine Gefahr oder was auch immer uns begegnet, dass wir auf diese antworten können. Und was Cholesterol, also was Cortisol macht, ist nämlich, es erhöht auch Produktion von Zucker in unserer Leber, also die Gluconeogenese,
genau,
chemischer Prozess, das dazu führt, dass mehr Zucker in die Blutbahn gelingt. Also
ja.
Insulinwirkung wird dann, also der Insulinwirkung wird dann entgegengewirkt, und mit dieser höheren Verfügbarkeit von Zucker in unserer Blutbahn wird es auch unserem Gehirn und unseren Muskeln ermöglicht, auf die Umgebung zu reagieren.
Genau.
Wenn ja. Nicht vor einer
Fight or flight,
genau. Also das ist nicht nur eine Ausschüttung der Hormone, die dabei passiert, sondern man muss auch den gesamten Körper dazu vorbereiten, genug Zucker, genug Energie dem Gehirn für die richtigen Entscheidungen zu geben, unseren Muskeln zum Laufen oder zum Kämpfen oder was auch immer, zur schweren körperlichen Arbeit. Und somit kann uns Cortisol das Leben retten.
Ja, was, absolut.
Was absolut wichtig und richtig ist. Das größte Problem, das wir kennen beim Cortisol, also in unserer Gesellschaft, und warum es als böses Hormon sehr oft beschrieben wird, ist nämlich, dass diese chronische Belastung, chronischer Stress, chronische Ausschüttung des Cortisols dazu führt, dass wir dann eine Disbalance in der Biologie haben, dass durch zu viel der Zuckerproduktion und Gegenwirkung der Insulin die Wahrscheinlichkeit an Stoffwechselerkrankungen, gerade Diabetes, erhöht
wird. Ja.
Übergewicht kann entstehen und ähnliche
andere. Insulinresistenz zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Und wir haben massiven oxidativen Zellstress dadurch.
Das, also das ist das eine, und das und dann das dritte große Problem, was nicht immer das Problem ist, ist nämlich Cortisol führt auch zu einer Immunodefizienz. Also das heißt, ist eigentlich, unser Immunsystem wird reprimiert, funktioniert nicht mehr, bringt keine Spitzenleistung mehr, weil es mittlerweile gehemmt wird durch Cortisol. Und diese Eigenschaft des Cortisols wird auch oft in der Medizin verwendet, um Immunreaktionen zu hemmen,
ja,
beziehungsweise zu verlangsamen. Aber das ist auch das große Problem, dass wir oft im Urlaub erleben, wenn wir oft unter Stress sind, dann ist unser Immunsystem so stark reprimiert, und sobald wir uns beruhigen, sobald die Cortisol Werte im Blut nach unten gehen, dann aktiviert sich unser Immunsystem und dann werden wir sofort krank.
Ja,
weil da irgendwelche
das kennt, glaube ich, fast jeder.
Genau. Ja.
Ja.
Aber das Spannende im Zusammenhang mit dem Schlaf ist nämlich, dass der Grund, warum wir aufwachen, einer der wichtigsten Gründe, ist nämlich gerade diese Cortisol-Ausschüttung.
Genau, was sich auch dann überlappen kann, weil wenn wir jetzt nicht um 22 Uhr oder sagen wir um 23 Uhr ins Bett gehen und dann, wie gesagt, also unser Schlafsystem ist sozusagen wie eine Live-Show.
Genau.
Es macht keinen Sinn, jetzt um 3 Uhr in der Früh schlafen zu gehen und dann 8 Stunden zu schlafen, weil wir haben trotzdem diese Cortisol-Ausschüttung. Und wenn wir das verpasst haben, diese Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, 3 Uhr in der Früh, dann war's das für die Nacht, ja, sozusagen. Und dann überlappt sich das und wir haben keinen qualitativ guten Schlaf gehabt.
Und diese Spitze in Cortisol, die wir in der Früh erleben, also die wird in der englischen Literatur oft als Cortisol Awakening Response, CAR, beschrieben, die passiert so um 5 in der Früh, 6 in der Früh. Und das ist auch super spannend. Jetzt sind wir wieder zurück bei meinen Daten. Ich merke es auf jeden Tag in der Früh, bevor ich aufwache, merke ich eine Spitze in meiner Herzfrequenz.
Also wirklich?
Merke ich höheren biologischen Stress, den mein Fitness-Tracker misst, beziehungsweise das habe ich immer wieder gesehen, habe mich gefragt, was stresst mich so sehr, dass ich in der Früh so aufwache. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich das dann endlich herausgefunden. Das liegt ja mit dieser Cortisol-Ausschüttung in der Früh. Also ich lerne auch mit jeder Folge was Neues dazu. Vielleicht noch was Spannendes, was die Schlafbiologie betrifft. Also gerade, weil wir nicht von nicht so langer Zeit über die Fruchtbarkeit und Männer und Frauen gesprochen haben, sind auch die Unterschiede, was den Schlafbedarf bei Frauen und Männern betrifft. Nämlich
das lymphatische System auch, oder? Das damit zusammenhängt.
Wie meinst du das?
Naja, also du hast gerade angesprochen, dass Frauen und Männer also unterschiedlich viel Schlaf brauchen. Und das liegt ja an der Größe des Gehirns beziehungsweise an dem extrazellulären Raum, der bei einem großen Hirn größer ist als bei einem komprimierten kleinen Hirn. Frauen haben ein kleineres Hirn, heißt nicht, dass sie jetzt weniger intelligent sind, aber sie brauchen dadurch mehr Schlaf, weil, vielleicht magst du unseren Zuhörern das glymphatische System erklären und was da genau passiert, warum das so wichtig ist.
Ja, also grundsätzlich das, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, ist nämlich die Dichte, also wie dicht das Gehirn zusammengepackt wird. Wie du schon gesagt hast, das Gehirn der Männer ist größer, also weil wir größere Köpfe, einen größeren Körper haben, und somit ist auch mehr Platz zwischen den Zellen, also was nennen wir extrazellulärer Raum, also nicht der Raum, der in der Zelle intrazellulär ist, sondern der draußen ist, extrazellulär. Und dieser Raum ist dafür da, dass die Zellen miteinander kommunizieren können. Also Stoffe aus einer Zelle werden in den extrazellulären Raum ausgeschüttet, erreichen die andere und somit findet eine Signalweitergabe zwischen den Zellen statt. Das Spannende ist aber, dass über den Tag sich diese Signale, also gewisse der Signale verloren gehen. Also gewisse Stoffe bleiben im extrazellulären Raum frei herumschwimmen, kommen nie zum Ziel
an. Und sind Abfall sozusagen?
Jein. Also die sind einfach da und sind eigentlich ein Störsignal. Also Abfall würde ich sie noch nicht nennen, aber stören nicht mehr, weil es interessiert mich nicht, was meine Zellen zueinander heute macht in der Früh erzählen wollten. Mich interessiert, was sie sich jetzt zu erzählen haben, weil die Welt ist jetzt eine ganz andere. Wir haben nicht mehr die Sonne so hoch oben oder macht in der Früh war sie gar nicht so hoch oben. Ich bin jetzt müde, ich habe jetzt schon mehrmals gegessen und. Also da brauche ich die aktuelle Kommunikation und nicht die eine, die schon in der Vergangenheit passiert ist. Und über den Tag sammeln sich diese Signale, umso mehr Lärm gibt es dann in der Kommunikation zwischen den Zellen, weil die neuen Signale, die kommen, werden jetzt überlaufen von all den alten Signalen, die noch frei herumschwimmen und die Zellen können nicht mehr gut funktionieren. Wenn wir schlafen gehen, übernimmt dann die Maschinerie in unserem Gehirn, die für die Reinigung des Gehirns zuständig ist, die Aufgabe, jetzt alle diese Stoffe wieder aufzunehmen, zu sortieren, richtig zu lagern, manche auch abzubauen. Und im Laufe des Schlafs wird unser extrazellulärer Raum wieder sauber gestellt, damit am nächsten Tag die Kommunikation wieder besser funktionieren kann. Deswegen sind unsere Gedanken auch sehr oft gerade in der Früh so klar. Das, was jetzt der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, ist nämlich, dass bei Frauen dieser extrazelluläre Raum kleiner ist, weil die gleiche Menge an Gehirn in kleinerem Raum verpackt wird, somit mehr Druck zwischen den Zellen ist und somit weniger extrazellulären Raum. Das heißt, also gleich wie wenn du dann zum Beispiel zwei Blätter Tee in eine Teetasse reinschmeißt und 20 Blätter Tee, also gleich wie wenn du zwei Blätter Tee in eine große Tasse reinschmeißt und zwei Blätter Tee in eine kleine Tasse Tee hineinschmeißt, wirst du verschiedene Intensitäten dieses Tees bekommen. Genau. Das ist nämlich auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. In kleinerer Flüssigkeit, die bei Frauen in extrazellulären Raum vorhanden ist, konzentrieren sich diese Stoffe schneller an und somit ist mehr Reinigungsarbeit notwendig, um das wieder richtig sauber zu bekommen. Und ähnlichen Unterschied sehen wir auch zwischen Katzen und Hunden. Katzen haben einen Kiefer, der im Kopf drinnen ist, so ähnlich wie beim Menschen. Also der Kopf ist sehr rund. Bei den Hunden ist eigentlich der Kiefer aus dem Kopf herausgezogen.
Außer es ist Mops,
genau. Und Mops ähnliche Arten. Und deswegen ist bei Hunden in deren Schädel deutlich mehr Platz für ein Gehirn vorhanden. Deswegen Katzen brauchen deutlich mehr Schlaf als die Hunde. Also wir sehen zum Beispiel Löwen, die 20 Stunden am Tag schlafen, weil sie einen muskulösen Kiefer haben, somit relativ viel Gehirn an einem kleinen Ort und somit auch schneller müde werden. So sehen wir auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen brauchen mehr Schlaf, weil dichter gepackt das Gehirn in ihren Köpfen ist und somit können die Männer dann etwas früher aufstehen. Ja. Also dadurch entstehen auch einige Schwierigkeiten in den Beziehungen, weil manche Menschen streiten auch deswegen, wer wann aufsteht, wer was erledigt hat und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es eine ganz normale Biologie, stinknormal, also so wie wir es aus den Büchern kennen. Wenn man es versteht, kann man vielleicht etwas liebevoller miteinander umgehen, wenn man das bisher nicht getan hat.
Genau. Und ja, also ich würde sagen, Schlaf ist eigentlich eine ziemlich günstige Art, länger zu leben, weil es passieren so viele gute Prozesse im Schlaf.
Richtig, also gar nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Also wir wissen alle, wie schwierig es ist, Handy wegzulegen, bevor man schlafen geht. Also Laptop noch halbwegs, aber am Handy sich von der restlichen Welt abzuschotten, gerade in den heutigen Zeiten, wo vieles unserer Kommunikation wirklich am Handy stattfindet, viel Unterhaltung, alles ist eigentlich da, diese Geräte abzulegen, den Kopf frei zu bekommen, dann am Abend nicht so spät zu essen, also drei Stunden vor dem Schlaf sollte man aufhören, Kalorien zu sich zu nehmen. Das ist auch nicht gerade einfach, weil was macht man am Abend, man schaut sich einen Film an, isst Popcorn.
Richtig,
Also da kommt es schon sehr auf unseren Lebensstil an.
Absolut.
Dass wir eine gute Schlafhygiene haben. Und dann können wir natürlich mit Melatonin oder wir haben zum Beispiel Glycin und GABA gar nicht heute angesprochen, aber mit solchen Stoffen kann man sich natürlich auch helfen. Magnesium auch gerade bei Frauen ein riesengroßes Thema, werden wir auch in einer anderen Folge ansprechen. Aber wir sind gerade am Anfang, auch verschiedene Tracker gibt es, die uns helfen, mit dem Schlaf umzugehen. Dann anderen Menschen machen es voll den Stress, weil es reicht nicht, dass ich schlecht geschlafen habe, jetzt weiß ich es noch dazu. Und jetzt, manche haben dann eine Ausrede, die anderen eigentlich nur noch einen Grund, um extra unglücklichen Tag zu haben. Aber am Ende des Tages sind wir gerade am Anfang, was die Wissenschaft des Schlafs betrifft. Und ich bin sehr euphorisch auf das, was noch kommen wird. Ich glaube, viele gute Sachen werden jetzt kommen, nachdem wir uns jetzt schon so bewusst sind, wie wichtig eigentlich unser Schlaf ist.
Absolut, ja.
Danke vielmals fürs heutige Gespräch. Ich hoffe, dass das Thema einigen gefallen hat. Und wenn es weitere Kommentare zu diesem Thema gibt, natürlich immer an uns schreiben, Instagram,
genau.
LinkedIn, überall, wo ihr uns findet.
Absolut.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, the future of longevity. Mehr auf aeterna.health.